Ja, ich begrüße die zahlreich erschienenen und noch kommenden. Leider nur noch fast nur noch Stehplätze. Vielleicht sind hinten noch so ein bisschen so Notsitzplätze. Der Erik Albers will uns mal ein bisschen über Android erzählen. Und das haben wir mit Absicht reingenommen, weil wir der Meinung sind, die meisten Leute, die Linux im Augenblick kennenlernen, kommen wahrscheinlich über Android an Linux.
So, ja, ich freue mich natürlich über das große Interesse hier in dem Saal. Schön voll. Die meisten von euch haben mich wahrscheinlich schon gesehen dieses Wochenende oder mit mir kurz gesprochen. Zumindest am Stand der FSFE war schon viel Nachfrage nach Free or Android. Ich bin, für diejenigen, die mich noch nicht gesprochen haben oder mich nicht kennen, ich bin Erik von der Free Software Foundation Europe und Free Your Android ist eine Kampagne von uns. Und ihr seht hier einen Flyer dieser Kampagne, beziehungsweise genau genommen seht ihr einen Remix dieses Flyers, weil normalerweise steht in diesen blauen Kästen sinnvoller Text zur Kampagne. In diesem Fall steht da mein Name und meine Kontaktdaten, E-Mail-Adresse, Social Media und Blog und so weiter. Der Vortrag, ich wollte Ihnen eigentlich den Titel nochmal ändern. Hier wurde es gerade auch nochmal gesagt. Und zwar, weil der Vortrag geht über die Kampagne auch, aber er geht auch darum, die Kontrolle über sein Mobiltelefon zu besitzen. Die volle Kontrolle. Und warum ist es wichtig, die volle Kontrolle über sein Mobiltelefon zu besitzen? Wenn ich jetzt hier sage Mobiltelefon oder Smarttelefon, dann heißt das auch gleichzeitig, dass, also sind auch Tablets inbegriffen und so weiter. Der Einfachheit halber sage ich jetzt eben Mobiltelefon oder Smarttelefon. Warum ist es wichtig, die volle Kontrolle darüber zu haben? Es ist natürlich immer wichtig, die volle Kontrolle über seine Hardware zu haben und über seine Software. Im Falle von Mobilgeräten kommen aber nochmal zwei besondere Aspekte hinzu. Ich habe hier einen Minicomputer, den ich mit mir herumtrage, mit dem ich all die Dinge tue, die ich auch auf meinem Heimcomputer bisher getan habe oder immer noch tue. Ich lade Informationen herunter, ich lade Informationen hoch, ich tausche Informationen aus, ich telefoniere. Gleichzeitig trage ich dieses Gerät aber auch immer mit mir rum. Und da drin ist auch ein GPS-System, da drin ist ein Mikrofon, da drin ist eine Kamera. Wenn ich also nicht die volle Kontrolle darüber habe, muss ich befürchten, dass ich hier einen Spion in meiner Tasche trage. Das macht diese Geräte, deswegen ist es bei diesen Geräten nochmal besonders wichtig, die Kontrolle darüber zu besitzen. Und andererseits sehen wir eben eine sehr negative Entwicklung im gesamten mobilen Sektor hin zu einem Endgerät. Und zwar derart, dass der Konsument, der sich ja heutzutage ein Gerät kauft, eigentlich immer weniger Kontrolle und Zugriffsrechte über diese Geräte bekommen. Die Geräte werden meistens sehr verschlossen verkauft und ich habe nicht volle Zugangsrechte. Das ist eine Entwicklung, die wir grundsätzlich stoppen sollten oder dagegen wirken sollten. Da zu den Details dann noch in meinem Vortrag. Ich möchte ganz kurz nochmal vielleicht sagen, hatte ich jetzt anfänglich vergessen, für diejenigen, die vielleicht nicht ganz sicher sind, was die Free Software Foundation Europe ist. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich zur Förderung freien Software einsetzt. Und zwar ohne Ausschluss, das heißt alle Software, die freie Software ist, für die sind wir da. Wir programmieren nicht, wir entwickeln keine Programme, wir empfehlen auch keine spezifischen Programme. Was wir tun, ist gesellschaftliche und politische Arbeit. Das heißt, wir reden mit politischen Entscheidungsträgern über negative Entwicklungen, zum Beispiel im Mobilsektor. Und wir versuchen, freie Software in der Gesellschaft zu etablieren. Wir versuchen, dass Verwaltungen zum Beispiel freie Software benutzen, dass Schulen freie Software benutzen, dass das mehr in die Gesellschaft getragen wird. So, also kommen wir dann zurück zu unseren Smartphones und der Kontrolle. Heutzutage gibt es hauptsächlich drei Anbieter von Smartphone-Betriebssystemen. zwei große und einen kleineren. Der eine große sind die DI-Devices und der kleine ist das Windows Phone. Und das sind natürlich sehr verschlossene Systeme. Gewagte These, ja, meinetwegen. Aber wenn man mal so Statistiken anschaut, dann man kann so Statistiken auch nie ganz trauen. Gut, ist es auch egal, ob es jetzt groß oder klein ist. Der dritte Anbieter ist auf jeden Fall Android. Und Android ist laut Statistik im Moment die meistgebrauchten Geräte, von den mobilen Geräten, die meisten der mobilen Geräte verwenden als Betriebssystem Android. Und deshalb möchte ich speziell zu Android reden. Das hier ist das Symbol von dem Betriebssystem namens Android. Es wird hauptsächlich von Google entwickelt und basiert auf dem Linux-Kernel. Je nach Statistik sind das 50-60% aller Endgeräte, die dieses Betriebssystem benutzen. Android ist veröffentlicht als freie Software. Jetzt muss man sich oder kann man sich fragen, warum gibt es dann eine Free Your Android-Kampagne von der Free Software Foundation Europe, wenn es doch eh schon freie Software ist? Weil wir als FSFE uns nicht nur um den rein technischen Charakter freier Software kümmern oder um den Lizenzcharakter, sondern für uns ist freie Software auch mit Nutzerfreiheit verbunden. Und dazu gehört auch das Recht auf Privatsphäre. Dazu gehört auch die Gerätehoheit, das heißt die volle Kontrolle über das eigene Gerät. Und ich habe ja schon mal ganz ominös volle Kontrolle unter den Androiden geschrieben, mit einem Fragezeichen versehen. Wie ist das jetzt beim Android? Ich möchte es einfach mal beispielhaft zeigen. Wenn ich mir heutzutage zum Beispiel einen Google Nexus kaufe, davon kommt dieses Bild, und das erstmal ich starte, dann bin ich erstmal mit so einem Bildschirm versehen. Das heißt, um die volle Kontrolle über das von mir gekaufte Gerät zu bekommen, benötige ich einen Google-Account. Das ist vermutlich schlecht für die Privatsphäre. Wir wissen, dass Google gerne hauptsächlich sein Geld damit verdient, benutzerspezifische Daten auszuwerten. Und es ist außerdem auch schlecht für meine Gerätehoheit. Ich habe hier eine Herstellerabhängigkeit inbegriffen, weil ich nicht den vollen Zugang zu meinem Telefon bekomme, es sei denn, ich mache mir einen Account bei diesem Unternehmen. Damit habe ich also eine Herstellerabhängigkeit in dem normalen Android, das ich im Laden kaufe. Außerdem, wenn ich mir dann meine Apps anschaue, die vorinstalliert sind, dann gibt es dort jede Menge Apps, die vorinstalliert sind und teilweise auch proprietäre Apps. Wir sehen hier, das ist auch ein random Screenshot. Entschuldigung. Es ist ein random Screenshot hier. So, lautlos. Aber was wir sehen können, und das gilt dann ähnlich für viele andere Geräte, die ich mir kaufe. Hier habe ich zum Beispiel eine Facebook-App oder eine Amazon MP3-Store-App. Das ist proprietäre Software, das ist prinzipiell legal und erlaubt. Das ist in Ordnung, weil Google seinen Code unter Apache-Lizenz veröffentlicht. Es dürfen also Hersteller nachträglich proprietäre Software hinzufügen. Aber ich habe natürlich das Problem, dass ich keine Ahnung habe, was diese Apps tun. Ich habe keine Ahnung, was diese Facebook-App tatsächlich macht. Selbst wenn ich sie nicht benutzen sollte, habe ich eigentlich nicht richtig Ahnung darüber, ob sie trotzdem irgendwelche Daten sendet oder irgendwelche Sachen an meinem Telefon verändert. Und hinzu kommt, dass ich oft diese Software nicht deinstallieren kann. Das heißt, ich habe ein System bekommen, über das ich keinen Einblick, weil es proprietär ist, und ich habe nicht die Kontrolle darüber, es loszuwerden. Ich habe nicht die Kontrolle über mein eigenes Betriebssystem. Ich habe hier also schon eine Herstellerabhängigkeit drin und ich bin blind gegenüber meinem eigenen System. Möchte ich jetzt wenn ich jetzt damit unzufrieden bin und mir denke, okay, ich möchte keine Herstellerabhängigkeit haben, ich möchte keine proprietäre Software drin haben, ich möchte mein Betriebssystem deshalb ändern oder austauschen, dann komme ich zu dem dritten Problem, dass die Hersteller der Hardware den Bootloader meistens sperren. Ich brauche aber den Zugang zum Bootloader, damit ich ein alternatives Betriebssystem ausspielen kann. Und das ist dann schon häufig möglich, ihn zu entsperren. Das ist aber erstens nicht einfach, vor allem nicht für ungeübte Nutzer. Teilweise ist es dann auch mit großen Einschränkungen versehen. Das heißt, Hersteller drohen mir damit, dass ich die Gewährleistung verlieren werde, wenn ich jetzt den Bootloader entsperre. Deswegen gerade dazu hat auch die FSFE zwei führende freie Softwareanwälte beauftragt, genau mit dieser Frage sich zu beschäftigen. Die haben eine EU-Richtlinie aus dem Jahre 1999 gefunden über den Verbraucherschutz. Wenn man diese Richtlinie konsequent auslegt, dann kann einem eigentlich nicht die Gewährleistung abgesprochen werden, weil ich meinen Bootloader entsperre. Wir haben auch ein positives Beispiel davon. Wir haben das dann als Presseartikel veröffentlicht. Und es gibt einen Nutzer, der seinen Support angeschrieben hat, der gesagt hat, er möchte seinen Bootloader entsperren. Sie drohen mir damit, die Gewährleistung zu verlieren. Die FSFE hat geschrieben, das sei nicht in Ordnung. Was gilt jetzt? Und tatsächlich wurde ihm geantwortet, es sei in Ordnung, er kann seinen Bootloader entsperren. Aber das sind einfach Drohgebärden, die hier gemacht werden seitens der Hersteller, wo eben weiter versucht wird, Nutzerrechte einzuschränken, die so für uns nicht hinnehmbar sind. Es gibt noch viel restriktivere Nutzerlizenzen. Ich spreche ja schon von Nutzerlizenzen anstatt von Eigentum, weil so darauf läuft es anscheinend momentan hinaus. Ich habe hier mal ein Beispiel gefunden einer Firma. Wenn ich den Bootloader entsperren möchte, dann muss ich da ein Agreement unterschreiben, bevor ich ihn entsperren kann. Ich habe hier mal die wichtigeren Punkte gehighlightet. Also Punkt 5 ist also das, was ich gerade angesprochen habe. Sie drohen mir mit dem Verlust der Gewährleistung, wenn ich es tue. Punkt 4 fand ich ziemlich hart. Ich muss also, wie gesagt, dieses Agreement unterschreiben, ja, diese Vereinbarung. Und Punkt 4 verbietet mir also, nachdem ich meinen Bootloader gesperrt habe, darf ich mein Telefon nicht mehr verkaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe also ein Telefon gekauft, bin Eigentümer davon. Und nur wenn ich dann anfange, es zu benutzen, wie ich es möchte, mein eigenes Eigentum, dann verliere ich das Recht daran, mein Telefon zu verkaufen. Ja, ist es. Gilt das denn? Ich habe mich jetzt natürlich selbst nicht damit rechtlich beschäftigt, aber es ist mir halt bei der Recherche mal so über die Hand gelaufen. Als ich. Ja, will ich jetzt hier auch nicht unbedingt nennen. Ich mache hier kein Negativ-Blaming. Mir geht es um das generelle Konzept. Aber das ist schon ganz schön hart. Also da wird mir tatsächlich Eigentumsrecht abgesprochen. Nur wenn ich anfange, mein Eigentum so zu benutzen, wie ich es eigentlich möchte. Und das führt dann zusammenführend dazu, dass ich, wenn ich mir heutzutage ein Telefon kaufe mit einem Android-System, dann habe ich die Herstellerabhängigkeit zu Google. Ich bin blind gegenüber meinem System, kann aber auch Teile dessen nicht entfernen und kann ohne prinzipielle Rechte daran, an meinem Eigentum zu verlieren, auch nicht mir ein alternatives Betriebssystem aufspielen. Und ich denke, das ist auch hier der kritische Punkt, vor allem. Weil das ist eine Entwicklung, der wir heutzutage entgegentreten müssen. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, der mobile Sektor ist hier und der wird auch nicht mehr gehen. Die Kinder, die heutzutage aufwachsen, wenn die mal in 10 Jahren, wenn die dann 14, 15 sind, dann haben die ihr Leben lang vermutlich auf irgendwelchen Clicky-Bunty-Dingern in der Hand herumgespielt. Und für die wird ein Desktop so was Ähnliches sein, wie für uns die Schreibmaschine war früher. Und wir müssen eben verhindern, dass Sie nicht, sich nicht daran gewöhnen, dass ich ein Produkt kaufe und eingeschränkte Rechte damit erwerbe, sondern dass das hier Universalcomputer sind, dass ich damit prinzipiell alles machen kann, was ich mit einem Computer tun kann und dass ich auch das Recht haben sollte, das zu tun. Und da, denke ich, sind wir halt auch hier irgendwo die kritische Masse, weil viele, also die jetzt noch Kinder, die junge Generation, es eventuell nicht mehr gelehrt bekommt, dass es viel mehr möglich ist mit so einem Computer. Und viele in unserer Generation, habe ich die Erfahrung gemacht, dort draußen sehen dann, wenn ich mit denen spreche, dann sagen die, das ist ja mein Telefon, ich habe ja noch meinen Computer. Aber es ist eben nicht nur ein Telefon, es ist ein Computer. Und wie die Entwicklung sein wird, denke ich, wird eben der Computer, der Desktop mehr und mehr verschwinden und das werden die neuen Computer werden. Deshalb möchten wir eben Systeme haben, die frei von Herstellerabhängigkeiten sind, in denen ich entscheiden kann, welche Software ich installiere, welche ich deinstalliere, in denen ich mein Betriebssystem austauschen kann, wo ich eben die volle Nutzerrechte habe, wenn ich ein Produkt erwerbe. Deshalb haben wir diese Kampagne ins Leben gerufen, Free Your Android. Hier ist ein Screenshot von unserer Homepage. Die Homepage sieht man auch drunter, freeyourandroid.org. Jetzt findet man auf der Homepage Hintergrundinformationen, warum die Kampagne, worauf zielt sie ab. Man findet auch schon Informationen dazu, wie ich mein Telefon befreien kann, was der nächste Teil des Vortrags sein wird. Kann ich also im Selbststudium quasi mein Telefon befreien, mich von diesen Abhängigkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, mich selbst befreien. In Zukunft soll es auch ein weiterführendes Informationsportal sein zu weiteren Entwicklungen. So. Hier habe ich, sage ich mal, also was kann ich tun, wenn ich nicht Lust habe auf diese Herstellerabhängigkeiten? Das fängt mit dem Betriebssystem an. Hier sehe ich freie Alternativen. Es gibt natürlich, gleich gesagt, es gibt natürlich noch viel mehr freie Alternativen. Hier, unsere Kampagne heißt aber Free Your Android. Wir möchten die Leute erreichen, die ein Android benutzen. Und deswegen konzentrieren wir uns auf Android-basierte Alternativen. Es hat den Vorteil, dass man damit die Nutzer eben erreicht, die jetzt Android benutzen, die dort gewisse Apps benutzen, die sie vielleicht schätzen und lieben gelernt haben. Für diese Nutzer sind diese Alternativen interessant, weil sie auf diese Alternativen umsteigen können, ohne auf irgendeine App verzichten zu müssen, die sie bisher auch so gerne benutzt haben. Und es macht den Umstieg einfach. Damit kann man neue Nutzer erreichen. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, ich denke, dass es wichtig ist, gerade die Heranwachsenden auch, die vor allem mit diesen mobilen Geräten sich beschäftigen, zu erreichen. Und das kann man mit solchen Android-basierten Alternativen vermutlich am einfachsten. Das sind hier CyanogenMod und Replicant. Der Unterschied zwischen beiden ist vor allem, Replicant ist ein 100% freies Betriebssystem, das auch 100% freie Treiber benutzt für die Telefone. Man muss aber ehrlicherweise hinzufügen, das Nachbauen von Treibern kann man nicht über Nacht machen. Und deshalb werden bisher, soweit ich es im Kopf habe, nur 5 Telefone unterstützt, auf denen dieses System einwandfrei laufen kann, sage ich mal. Nicht ganz einwandfrei unbedingt, aber auf denen ich es prinzipiell zum Laufen bekomme. CyanogenMod hingegen benutzt die proprietären Treiber der Hersteller. Es ist ein 100% freies Betriebssystem, benutzt aber die proprietären Treiber. Dafür ist es eben auf geschätzte 100 verschiedenen Modellen stabil und einwandfrei zum Laufen zu bringen. Und es ist eben im Prinzip eine Community, die den Google-Code nimmt, die aber die Google-Abhängigkeiten entfernt, 2-3 Sachen hinzufügt und es wieder veröffentlicht. Außerdem habe ich hier vollen Root-Access. Das heißt, Ich kann über jede Software, die drauf ist, bestimmen, ob sie drauf bleiben soll oder ob sie ausgetauscht werden soll. Ich habe hier also vollen Zugang zu meinem System und habe keine Abhängigkeiten implementiert. Trotzdem habe ich noch die Freiheit, ich könnte mir das Jahresendwort aufspielen und trotzdem die Google Services. Ich könnte mir trotzdem proprietäre Apps aufspielen. Das ist eben, hier bin ich tatsächlich in Kontrolle meiner Software, das heißt, ich kann selber darüber bestimmen, was ich benutzen möchte und was nicht. Im Gegensatz zu dem Android, das ich eben im Laden verkauft bekomme. Das freie Betriebssystem ist ein Teil von den Mobilgeräten, das andere Teil sind natürlich Apps. Wer ein Phone oder ein Tablet hat, der möchte auch gerne Apps haben. Dazu bietet das Android-System den Google Play Store. Dafür benötige ich aber wiederum einen Google-Account, um den zu benutzen. Außerdem finde ich persönlich, muss kritisieren, dass der Google Play Store zum Beispiel viel freie Software auch anbietet, aber dem User überhaupt nicht sagt, dass es sich dabei um freie Software handelt. Da wird also Informationen vorenthalten, die ich persönlich sehr wichtig finde. F-Droid ist dafür ein guter Satz. F-Droid ist eben ein Free Software App Repository. Ich kann mir auf der Homepage fdroid.org kann ich mir eine APK runterladen oder ich kann mir auch den Quellcode runterladen. Und dieses App-Repository in mein System integrieren und von dort aus, ohne Account, und von dort aus bekomme ich nur 100% freie Software-Apps. Und zwar für all die Dinge, die ich normalerweise in meinem täglichen digitalen Leben so mache. Also E-Mail, Navigation, Kalender, Remote Storage, Social Media und all diese Dinge. Ich habe hier auch einen Screenshot, so sieht das dann im System aus. Ich sehe hier, also einerseits sieht man hier, dass es eben jede Menge Auswahl gibt hier von PDF-Viewern und Barcode-Scannern. Es gibt auch Spiele, hier dieses Bomber. Außerdem bekomme ich auf der rechten Seite gleich die Lizenz angezeigt, unter der die jeweilige App veröffentlicht ist. Oh, das ist ja gar nicht schlecht. Ich fand es gar nicht so schlecht mit dem Licht, ein bisschen zumindest. Ach so, okay, na dann lassen wir es aus. Aber dann hätte ich euch mal gesehen. Nee, geht schon. Falls ich da irgendwelche Bevorzugungen habe oder so, sehe ich auf jeden Fall auch gleich die Lizenz, unter der es veröffentlicht ist. Das Schöne daran ist, auch für die Leute zum Beispiel jetzt hier, die aus welchen Gründen auch immer nicht ihr Android-System wechseln wollen, können sich trotzdem dieses F-Droid installieren. Das ist ja eine App, eine Android-basierte App. Und zumindest dieses F-Droid benutzen. Ich kann das nur jedem empfehlen. Ich habe jetzt auch schon zweimal das Erlebnis gehabt, Leute, die sich im Google Play Store Apps runtergeladen haben, die nicht als freie Software deklariert waren, sich dann F-Droid installiert haben, wo die gleichen Apps angeboten werden, weil es ja freie Software ist, sich automatisch Updates bekommen haben in F-Droid, die sie aber in ihrem Google Store nicht bekommen haben. Also erscheint mir auch besser gepflegt zu sein in den Updates. Und das kann man sich auf jeden Fall ausprobieren, auch wenn man sein System nicht wechseln möchte. Oder vielleicht können wir auch, gibt es soweit irgendwelche Fragen? Ich mache, ja.
Ja, und zwar, dass sie so schnell in dem F-Droid-Market landen, liegt doch daran, dass sie nicht kontrolliert werden vorher auf Zulassung, was der Google Play Store ja, denke ich mal, macht, bevor die Apps dort landen. Okay, ich dachte eigentlich, die durchlaufen Kontrollmechanismus bei Google, bevor die aufgenommen werden. Okay.
Okay, Frage beantwortet. Sonst gerade spontan eine Frage? Nein? Genau, also jetzt haben wir also die Abhängigkeiten in Android kennengelernt und wie man sich davon befreien kann. Jetzt möchte ich noch auf unsere Kampagne dahinter sprechen zu kommen. Die FSW hat eben die Free Your Android-Kampagne. Die Kampagne zielt eben auf gewisse Dinge ab. Das soll einerseits über die Homepage ein Informationsportal sein zur Selbstbestimmung über sein Mobilgerät. Ich habe schon gesagt, man findet dort im Selbststudium, kann man sein Telefon befreien, man findet auch Hintergrundinformationen, warum das gut ist, wenn ich mit anderen diskutieren möchte zum Beispiel. Die Kampagne möchte natürlich Softwarefreiheit auf Mobilgeräten verbreiten, unter anderem zum Beispiel, wie ich gesagt habe, mit den Anwälten, die wir beauftragt haben, damit diese Rechtsfrage sich zu beschäftigen über den Verlust der Gewährleistung, ja oder nein. Wir möchten natürlich eine gesunde Umgebung schaffen, in der sich freie Software auf Mobilgeräten gesund entwickeln kann. Und als praktischen Teil der ganzen Kampagne machen wir auch von Zeit zu Zeit Workshops, weil es nämlich leider heutzutage noch so ist, dass es hängt ein bisschen vom Telefon ab. Teilweise ist es nicht ganz einfach, seinen Bootloader zu entsperren zum Beispiel. Und viele Nutzer trauen sich das vielleicht nicht zu oder sind damit einfach überfordert. Deshalb bieten wir von Zeit zu Zeit Workshops an, in denen wir Nutzer einladen, zu kommen und gemeinsam das Mobiltelefon zu befreien. Man kann sich das also ein bisschen so vorstellen wie GNU-Linux-Installationspartys früher oder auch immer noch. Hier sieht man ein Bild vom Software Freedom Day in Ljubljana. Das heißt, jeder bringt sein Device mit und im besten Falle noch einen Laptop. Und dann wird gemeinsam das Telefon gehackt. Das hat auch noch nebenbei andere Vorteile. Wir haben das auch auf Konferenzen schon gemacht. Da erzeugt es natürlich vor allem auch Aufmerksamkeit für die Kampagne und damit für den gesamten Inhalt der Freiheit auf Mobiltelefonen, weil natürlich auf Konferenzen viele Leute sind, die vorbeilaufen, die fragen, was ist das hier genau? Warum freie Software? Android ist doch freie Software. Und so weiter, da kann man eben in die Diskussionen einsteigen. Das hier ist in Bozen. Man sieht eben, wie Aufmerksamkeit erzeugt wird. Um so einen Workshop zu machen, es ist nicht ganz so einfach wie mit den GNU-Linux-Installationspartys, weil die Telefone so verschieden sind. Meistens machen wir das dann mit Registrierung, das heißt, die Leute sollten sich vorab registrieren und sagen, ich bringe dies und das Telefon mit, dann kann man schauen, ob das überhaupt mit dem Telefon funktioniert. Das ist ungefähr für 70% aller Telefone möglich und findet dazu im Wiki von CyanogenMod ziemlich gute Anleitungen, teilweise auch halb gute, wie ich den Bootloader entsperren kann beim jeweiligen Telefon. Wenn das Telefon offiziell supported ist von CyanogenMod. Ein Besucher eines solchen Workshops sollte dann im Optimalfall danach so aussehen. Ein glücklicher Besitzer eines eigenen Telefons, wo er nicht nur sich Benutzerrechte gekauft hat, sondern wo er eben auch Eigentumsrechte wahrnimmt. Und oder auch so. Damit komme ich auch schon zum Ende meines Vortrags. Was könnt ihr mitnehmen? Was kann man tun, wenn ihr denkt, dass die FSFE gute Arbeit macht oder dass die Kampagne hier gut ist, dass sie wichtig ist? Dann meiner Meinung nach wäre erstmal das Allerwichtigste, eben weitersagen. Erzählt euren Freunden davon, erzählt euren Kollegen, Verwandten oder allen anderen davon, dass es freie Software abseits von Android auf Mobilgeräten möglich ist, dass ich von Google-Abhängigkeiten entkommen kann. Also ungefähr die Hälfte aller Teilnehmer an diesen Workshops, so meine Erfahrung, nehmen teil, weil sie eben keinen Google-Account benutzen möchten. Also das ist eine Botschaft, die sicherlich viele Leute interessiert. Und natürlich freie Software benutzen, da kann man auch besser darüber erzählen. Wenn man selber schon ein befreites Telefon hat, kann man das dann auch gleich mal zeigen, dass immer noch alles funktioniert. So wie Wilfried zum Beispiel, hier ein Teilnehmer des Workshops, hier im Publikum. Genau, verweist vielleicht auf die Homepage oder schaut euch sie selber mal an. Gebt uns Feedback dazu, was ihr vielleicht gut findet, was ihr schlecht findet. Es gibt auch eine E-Mail-Liste von uns, android@lists.fsw.org. Da kann man sich einschreiben und mitdiskutieren über Entwicklungen in freier Software auf Mobilgeräten. Und für diejenigen, die selbst ihr Telefon zum Beispiel schon befreit haben, ich weiß nicht, wie ist denn so hier im Raum? Gibt es hier CyanogenMod/Replicant-Nutzer? Ja. Okay, es könnten mehr sein, ein paar. Vielleicht nehmt ihr ja hier nach dem Vortrag was mit und möchtet dann auch in voller Kontrolle über euer Gerät kommen. Weil für die Leute auf jeden Fall, die das schon befreit haben und... Bitte? Was ist das für eins?
Da kann man es nicht freimachen.
Was für eins?
Das ist eine 997T mit zwei Karten drin. Wir müssen heute zwei Karten haben. Ich warte hier in Ostdeutschland immer eine Karte.
Okay. Wie gesagt, es geht mit ca. 70% der Telefone. Es geht natürlich nicht mit jedem. Um aber beim Punkt zu bleiben. Für diejenigen, die es schon befreit haben, die vielleicht sogar noch Freunde haben, die es auch befreit haben, für die wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, selber so einen Workshop zu halten. Wir haben auch nur begrenzte Manpower und können es nur von Zeit zu Zeit machen. Aber es wäre natürlich im Prinzip bombastisch, wenn aus diesen Workshop-Gedanken heraus so etwas Ähnliches wie diese GNU-Linux-Installationspartys entsteht, wenn hier und da an Universitäten oder im Hackerspace solche Workshops stattfinden. Und falls jemand sowas tun möchte oder ihr Leute kennt, die sicherlich mitmachen würden oder so, wir haben ja selber schon Erfahrungen gesammelt, wir haben auch ein Wiki dazu, wo wir solche Erfahrungen festhalten. Kann man mich also gerne ansprechen, falls jemand sowas machen möchte, ja?
Wir sind ja hier auf dem Linux und soweit ich das verstanden habe, ich habe das N900 gehabt, so da kann man ganzes Linux draufpacken. Jetzt haben wir einen Linux-Unterbau, also freie Software. Mhm. Und wir packen da ein Java drauf und wie funktioniert das? Normalerweise kann man ja auf freie Software nur wieder freie Software installieren. So, naja, gut. Also man kann jetzt da diese proprietäre Software auf so ein freies Linux-System draufsetzen.
Genau, das kann ich ja aber auch auf den gängigen Linux-Distributionen ist das ja auch möglich.
Ja, aber ich muss ja den Softcode freigeben.
Wie?
Ich muss den Source-Code ja freigeben, was hier ja bei...
Nee, ich kann ja auch... Zum Beispiel Skype gibt es ja auch für Linux-Distributionen. Also ich kann ja proprietäre Software installieren, da hindert mich ja kein Mensch dran. Also solange die dementsprechend...
Na gut, das war die Frage.
Ja, ich würde ganz gerne mal hören, was...
Gib mal her. Ich mache ihm danach, du.
Ich würde gerne mal hören... Was für Anwendungen?
Können wir ein bisschen leiser sein, bitte?
Ich würde ganz gerne mal hören, was für Anwendungen in Verbindung mit Informationsgewinnung durch Google eben halt stehen. Also bei Facebook ist es relativ klar, aber was für Daten gewinnt denn überhaupt Google aus welchen Anwendungen?
Also, ich meine, ich arbeite nicht bei Google. So ganz genau weiß ich das natürlich auch nicht. Ich vermute auch mal, dass es auch im Sinne Googles, dass nicht jeder so ganz genau weiß, was gesammelt wird. Aber es ist sicherlich klar, wovon ich auf jeden Fall ausgehen würde, ist, dass Aufenthaltsorte natürlich alles gespeichert wird. Dass ja, im Prinzip alle meine Page-Aufrufe sicherlich getrackt werden. Ich meine, das Ziel von Google, Eric, ich habe mal ein Interview gelesen von Eric Schmidt, hier CEO von Google aus 2009. Das fand ich etwas beängstigend. Da hat er gesagt, er glaubt nicht, dass Google die Antwort liefern sollte auf die Frage, die ich stelle, sondern er glaubt, Google sollte wissen, was ich fragen möchte. Und das ist ja auch das, was auf Google hinsteuert, dass ich, wenn ich herumlaufe, mir sage, ach, guck mal, hier um die Ecke gibt es netten Kaffee, wenn ich Kaffeetrinker bin. In die Richtung, dazu müssen sie natürlich möglichst viele Informationen sammeln, um mir solche Services zu bieten. Und die kann ich eben, von denen kann ich mich halt befreien, indem ich ein alternatives System verwende.
Ja, ich habe mein Telefon befreit, mein Android, und habe dann Cyanogen drauf gespielt. Bei dem ganzen Prozess hat mir allerdings nicht gefallen, dass ich zum Entsperren des Telefons ein Tool benutzen musste, das selber nicht im Source Code vorliegt, wo ich also nicht genau weiß, was es macht, wo in der Begründung auf der Homepage stand, ja, wenn wir das veröffentlichen würden, dann würden ja die Hersteller sofort wissen, wie wir den Kopierschutz da oder diese Sicherung umgehen. Allerdings, wenn die den Quellcode, also wenn die den Binärcode gucken, können sie es auch so rausfinden. Die sind aber nicht ganz dumm. Und ich habe weiterhin auch ein Flash-ROM dann installieren müssen, so stand es eben in dieser Anleitung, das selber auch nicht frei ist. Und gut, vielleicht habe ich auch nicht genug recherchiert, aber diese zwei Dinge, die ja, waren doch ein bisschen unangenehm. Ich habe zwar jetzt ein freies Betriebssystem, aber der Unterbau und wie ich dazu gekommen bin, das war eigentlich alles nicht frei. Ja, gibt es da jetzt mittlerweile Lösungen?
Also es hängt wirklich komplett vom Telefon ab. Da ist wirklich von Telefon zu Telefon ist es total unterschiedlich, wie ich meinen Bootloader entsperren kann. Teilweise ist es fast mit einem Klick machbar. Teilweise muss ich solche Unterzeichnungen schreiben. Ich kann, manchmal muss ich Heimdall benutzen, manchmal Fastboot. Das kann ich so ganz generell nicht beantworten. Das ist wirklich total spezifisch. Hier unten.
So viel Sport mache ich doch ganz hier
Nachdem ich mein Betriebssystem befreit habe und meine Apps von Google befreit habe, wie befreie ich dann auch meine Daten? Also sprich, was nehme ich statt Gmail für E-Mail, für Kalender, was nehme ich zum Bilder hochladen und so weiter und so fort?
Na gut, das sind ja jetzt zwei Fragen in einem schon fast. Also F-Droid habe ich ja erwähnt, da finde ich eben Apps, da finde ich quasi Clients, mit denen ich freie Software-Clients, die ich nicht nur ohne Google, sondern eben auch als freie Software verwende, für E-Mail zum Beispiel. Für Kalender-Synchronisierung.
Und die synchronisiere ich dann wieder mit Gmail?
Genau, das ist dann, deswegen meinte ich, sind das zwei Fragen in einem. Na, ich würde, ich persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, würde dazu OnCloud empfehlen. Da habe ich Storage, ich habe da Kalenderfunktionen. Es ist freie Software, kann ich auf meinem eigenen Server installieren. Ja, aber das ist dann eben abseits des Moviegerätes, ist ja auch für meinen Desktop ganz nützlich, etc. Also geht, ja.
Ja, also wir reden jetzt hier die ganze Zeit ja von Android-Ersatz da drauf, der auch Android-Java-Applikationen dort laufen lässt. Wie sieht es denn aus mit alternativen Linux direkt oder einem Parallelbetrieb von nativen Linux-Anwendungen? Ich meine, wir haben ja Linux-Kern, da müsste doch eigentlich auch noch mehr gehen.
Da geht auch noch mehr. Wie gesagt, es gibt ja auch noch andere Entwicklungen. Es gibt ja zum Beispiel auch inzwischen Ubuntu on Phone. Aber das sind Dinge, wie gesagt, in unserer Kampagne beschränken wir uns auf die Android-Alternativen, weil wir eben die Nutzer erreichen möchten, die jetzt mit einem Android-System zufrieden sind, aber sich ihrer Privatsphäre und ihrer Gerätehoheit bewusst sind und da gern, also in dem Fall geht es vor allem um Nutzerfreiheit, die gern die Nutzerfreiheit haben würden, das mit dem Telefon zu tun, was sie möchten, aber beim Android-System bleiben möchten, oh, ist mein Laptop ausgegangen, für die ist diese Kampagne und deswegen beschränken wir uns in dem Fall darauf.
Vielen Dank für eure Arbeit, mal kurz von mir, finde ich toll. Eine Frage. Eine Frage von mir, die eventuell etwas ketzerisch wirkt, das aber nicht sein soll. Man läuft ja ein bisschen den Sachen hinterher, die die Hersteller glauben, tun zu dürfen und das einfach mit uns machen. Frage, glaubt ihr auch, dass man vielleicht ein bisschen mehr Kräfte dahingehend bündeln sollte, in Brüssel etc. Etwas Lobbyarbeit zu machen, um den Herstellern die bisherige Vorgehensweise einfach zu untersagen? Sprich, ich könnte mir vorstellen, eine Regelung zu finden, wo jeder Hersteller quasi im Beipackzettel des Gerätes beschreiben muss, wie man da eventuell auch ein anderes Betriebssystem drauf bekommt. Haltet ihr das für sinnvoll? Wie weit ist da eure Arbeit fortgeschritten? Vielleicht mal zwei, drei Sätze dazu von deiner Seite.
Danke. Halte ich absolut für sinnvoll, keine Frage. Also ein Beipackzettel wäre natürlich ein Traum, wie man sich quasi davon befreien könnte. Was wir tatsächlich im Moment tun, ist mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Informationstechnik sind wir in Verhandlungen, Geräte zu labeln zumindest, von außen, welche Rechte mir beim Kauf dieses Geräts vorenthalten sind. Also, beziehungsweise welche Rechte ich bekomme oder welche mir vorenthalten sind, dass ich dann einen Aufkleber drauf habe, wo mir zum Beispiel sagt, Bootloader locked oder so. Damit der Nutzer vorab entscheiden kann, ob er dieses Gerät kaufen möchte oder nicht. Ja, aber vielleicht motiviert es dann ja auch gewisse Hersteller, eben ein Positivbeispiel zu sein und ihren Bootloader offen zu verkaufen.
Gesetzgeberische Lobbyarbeit, dass das verboten wird, macht ihr da was?
Ja, also das ist ja im Prinzip, das ist ja das, was wir da tun in diesem Falle, indem wir mit dem Ministerium reden. Es ist nur, man hat mehr Erfolg meistens, wenn man statt mit Verboten versucht zu etablieren, eben solche Selbstregulierungen oder so etwas umzusetzen.
Inwieweit ist es denn möglich, dass ich das Handy wieder in den Herstellerzustand zurückversetze? Und hat der Hersteller dann auch eine Möglichkeit, das nachzuweisen, dass ich das mal irgendwie befreit habe, also dass ich es sozusagen umgehe, dass er das erkennt, dass ich dann noch meine Garantie habe oder ähnliches?
Das hängt auch wieder vom Telefon ab. Also ich habe tatsächlich schon, Telefone befreit, bei denen auch man quasi durch einen fast ähnlichen Vorgang das wieder rückgängig machen kann. Ist aber auf jeden Fall nicht bei allen so. Ja, hängt vom Telefon ab. Und dann gibt es eben, also wenn man da mal im Internet ein bisschen sucht, in Foren und so, gibt es auch beide Erfahrungen. Also die Leute, die wohl die Erfahrung gemacht haben, dass der Support das zurückgeschickt hat, weil er gesagt hat, hey, du hast dein Telefon missbrauchlich behandelt oder so. Und andere, wo entweder sich nicht drum kümmern oder es nicht sehen, also... Doch, also das, du kannst im Prinzip dein Telefon in den Ursprungszustand zurücksetzen, aber die haben halt oft einen Counter drin, an dem sie sehen können, dass es mal entsperrt wurde. Also die haben oft einen Counter, der countet, wie oft der Bootloader quasi entsperrt ist. Also du kannst es quasi zurücksetzen, aber du kannst vermutlich nicht diesen Counter zurücksetzen.
Die Frage ist, wie schätzt du die Entwicklung ein, was die Hersteller angeht? Ob bessert sich das oder wird das eher noch schlimmer? Ich kann mich erinnern, dass vor ein oder zwei Jahren HTC mal per Facebook-Kampagne dazu genötigt wurde, zuzustimmen, dass sie die Bootloader nicht mehr so sehr, wie sagt man, ja, beschränken eben. Mhm. Ist das, aber seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. Weiß ich jetzt nie, wenn ich jetzt die Entscheidung treffen will, ich will ein neues Gerät mir kaufen, welchen Hersteller wähle ich, da gibt es immer wenig Informationen in der Hinsicht, ob das möglicherweise, wie einfach oder schwer das sein wird. Wie ist da deine Sicht, wie bessert sich das oder wird es eher schlechter?
Ich vermute, dass es eher schlechter werden wird, weil wenn man jetzt ja mal die letzten 2, 3, 4 Jahre zurückschaut, ist es schlechter geworden und deren Geschäftsmodelle, ne, irgendwo auch davon oft darauf basieren, dass sie einem die Konkurrenz verweigern, dass sie einem die eigene Kontrolle verweigern. Also ich würde, das ist deswegen, warum ich auch gesagt habe, warum ich denke, dass jetzt im Moment ist die wichtige Zeit, dieses Thema publik zu machen und daran zu arbeiten, damit es eben nicht weiter sich in so negative Richtungen entwickelt. Ich meine, auch wenn man sich immer anschaut, hier, das ist zwar ein bisschen eine andere Kategorie mit diesen iDevices, aber das ist ja tatsächlich, also geschlossenere Systeme kann man eigentlich nicht mehr kaufen. Und die Leute, viele Leute scheren sich trotzdem nicht drum. Also es ist natürlich trotzdem ein riesen Verkaufsschlager. Und dementsprechend ist halt zu befürchten, dass andere Leute, die zwar jetzt kein iDevice haben, sondern Android, sich halt auch nicht so drum scheren. Und deswegen muss man, denke ich, jetzt halt daran arbeiten, die Leute darauf aufmerksam zu machen, was das dann bedeutet im Ende.
So, gibt es noch weitere Fragen?
Naja, also bei den ganzen Apps, die proprietär sind, beziehungsweise die alle möglichen Daten von mir sammeln, also sprich alle Google-Apps zum Beispiel, ist ja immer die Frage, ne? Auf der einen Seite bieten sie eben einen Service, ist die Frage, will man das, was die eben bieten, oder eine Funktion, und auf der anderen Seite liefert man dafür gewisse Daten von sich selbst, gibt Informationen preis, und ich finde, zum gewissen Punkt kann das okay sein, man muss halt für sich selbst abwägen, wie da dieser Kosten-Nutzen-Verhältnis ist. Und cool wäre es, wenn alle Apps beispielsweise vorher sagen würden, hier, pass auf, ich sammle genau die Daten, aber nicht irgendwo tief in den AGBs versteckt, die sich eh keiner durchliest, sondern dass Google sagt, okay, pass auf, du installierst dir Google Maps, wir überwachen dich, also naja, so werden sie wahrscheinlich nie formulieren, aber wir erfassen diese und jene Daten zu dem und dem Zweck und verwenden die auch, um Werbung gezielter zu schalten und weiß ich, das Ganze noch ein bisschen transparenter zu machen, dann finde ich, geht das auch in die richtige Richtung, weil ich meine, Google ist ja auch bloß ein Unternehmen, das Geld verdienen will und hat ja auch nichts zu verschenken in dem Sinne, also ich nutze auch Google Apps, habe die mir nachinstalliert nach meinem CyanogenMod, weil ich eben die Dienste gerne nutze und die Integration der einzelnen Sachen schätze.
Also vor allem, dann bekommst du doch sicherlich auch die, also wenn du eine App installierst, bekommst
du
auch
sicher angezeigt, ich krieg die Berechtigung,
worauf es zugreifen möchte.
Genau, oder? Ja. Aber das ist auch noch wenig transparent. Man weiß nicht genau, was genau senden die jetzt, analysiert die App das bloß.
Aber akzeptieren müsstest.
Richtig, akzeptieren muss ich, wenn ich es haben will. Es wäre halt geil, mehr Transparenz auch zu schaffen, weil es ist ja nicht ganz schlimm von Google, dass sie sagen, okay, wir sammeln die Daten, weil das ist das Geschäftsmodell und entweder du gehst drauf ein oder du lässt es.
Stimme ich auf jeden Fall total zu. Ich denke, das konnte man auch vielleicht rauslesen, ansonsten sage ich es jetzt nochmal. Ich meine, es geht mir auch nicht darum, ich wollte ja jetzt auch nicht sagen, ihr dürft alle kein Google mehr benutzen oder sowas, sondern ich wollte darauf aufmerksam machen, was das für eine Google-Abhängigkeit beinhaltet und eine Möglichkeit aufzeigen, nach der ich ja immer noch mir selber dann, dahinter mir selber überlegen kann, was von diesen Services möchte ich jetzt benutzen, was möchte ich nicht benutzen, wo ich eben die Kontrolle darüber habe. Darum geht es ja in der Kampagne. Es geht nicht darum, dass ich jetzt auf jeden Fall nie wieder Google benutzen darf. Also das eben ist jeder seines eigenen Entscheidung nachher. Und das sollte sie eben auch sein. Jeder sollte die eigene Entscheidung treffen können, welche Software benutzt er und welche nicht. Und das ist leider heutzutage, wenn ich mir ein Android kaufe, eben nicht gegeben im Verkaufszustand.
So, bevor wir alle gehen, wollte ich erstmal Danke sagen. Dass